Hallo und willkommen bei der Pausenansprache. Mein Name ist Björn, ich bin Trainer und dein Gastgeber. Dies ist die Episode 20.
14-0, sehr, sehr gut, da ist noch alles drin.
Also, Fokus.
3, 2, 1.
Pausenansprache, der Podcast von Trainern.
Erinnerst du dich noch an die Folge Der Trainer als Tausendsasser? Uns ist noch ein Punkt aufgefallen. Trainer sind häufig auch Visionäre und die, die da verantwortlich sind, Ziele für die Saison und darüber hinaus mit einer Mannschaft, mit einem Club zu entwickeln. Und darum soll es heute gehen, um Visionen und Ziele mit einer besonderen Methodik, die nennt sich OKR, Objectives and Key Results. Dazu bin ich zum einen mit dem 3x3 Basketball-Bundestrainer Matthias Weber im Gespräch und OKR wird uns durch Rebecca Gebler erklärt. Doch bevor es losgeht, erstmal ein großes Dankeschön an alle treuen Hörerinnen und Hörer. Ohne euch würden wir diesen Podcast gar nicht machen. Und bist du neu dabei? Dann folg doch auch der Pausenansprache bei Instagram, Twitter, Facebook, neuerdings auch bei LinkedIn. Und du möchtest der Pausenansprache helfen? Dann gib uns doch bei Spotify oder Apple Podcast 5 Sterne. Das würde uns auf jeden Fall in der Reichweite helfen. Jetzt geht's aber los mit Rebecca Gebler, die uns OKR erklärt. Rebecca, magst du dich einmal den Zuhörenden vorstellen?
Vielen Dank, Björn, dass ich bei dir sein darf heute in der Sendung. Mein Name ist Rebecca Gebler. Ich arbeite für die Firma Ghostthinker. Wir sind ein EdTech-Unternehmen und begleiten vor allem Sportorganisationen und Lehrerausbildungsorganisationen im Bereich digitale Bildung. Wir unterstützen damit Software und didaktischen Konzepte.
Heute geht es um Objectives and Key Results, also OKR. Magst du mir einmal erklären, was dahinter steckt?
Also es ist ein Management-Framework an sich, also eine Art und Weise, Zielsetzungen im Unternehmen, in der Organisation zu verfolgen. Viele Technologieunternehmen wie Google, Microsoft und so haben die Methode schon vor einigen Jahren entwickelt und haben es eben geschafft, mit der Hilfe von kleinen Zielsetzungen, wobei da muss ich nachher noch kurz erklären, was da unter Zielsetzungen verstanden wird, einen großen Nordstern zu erreichen, also eine Vision, ein Ziel, das eigentlich so, wenn man es als großes Ziel betrachtet, schier gar unmöglich scheint, dass es erreicht wird. Und dieses Framework soll eben dabei helfen, in kleinen Zyklen, in der Regel sind es so 3-Monats-Zyklen, immer näher an diesen Nordstern ranzukommen. Und an sich ist es kein klassisches zahlenbasiertes Framework oder eine Methode, also irgendwie, wie man das so klassisch kennt, Key Performance Indicators wird irgendwie gesagt, ich soll 100 Millionen Umsatz machen oder so, sondern fährt eigentlich einen humanistischen Ansatz, wie ich finde, der es eben ermöglicht, auch qualitativ sich zu überlegen, na, was bedeutet denn das oder was will ich denn erreicht haben, welchen Zustand will ich denn eigentlich erreichen? Mhm. Und diese Key Performance Indicators oder KPIs, dieses Messbare, das ist dann nur ein kleiner Bestandteil des Ganzen.
Okay.
Die Aufgliederung gestaltet sich so, dass ich eben große Objectives habe. Das sind Zustandsveränderungen, Outcomes, sagt man auch, also wirklich qualitative Ergebnisse, die es zu erreichen gilt und die mir eigentlich Freude bereiten sollten, sie zu erreichen. Und die Key Results, das sind dann eben das, was tatsächlich messbar ist, diese Outputs, wie wir sie nennen. Mhm. Und diese Outputs sind Untergliederungen oder helfen mir quasi, um dieses große, um diesen Zielzustand zu erreichen.
Mir ist ja dieser humanistische Ansatz sehr sympathisch und auch der gefühlige Ansatz, dass es Zustände der Freude sein sollen, weil ich das ganz toll übertragbar in Sport, ins Arbeiten mit Mannschaften sehe. Weil dort geht es immer um Beziehungen und es geht um das Miteinander. Also das heißt, ich arbeite mit Menschen und ich arbeite mit Gefühlen. Ein Gedanke. Ich bekomme als Trainer eine neue Mannschaft oder ich komme in eine neue Mannschaft und ich habe bisher immer Probleme, mir meine Ziele irgendwie nicht nur zu visualisieren, sondern auch irgendwie messbar zu machen und Dinge, an denen ich mich orientieren kann. Und ich bleibe jetzt bei dem Beispiel mit der Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft. Und ich weiß, ich übernehme die zur neuen Saison. Die haben gerade so den Abstieg verhindert und ich weiß, es wird wieder darum gehen. Mhm. Wie kann ich da herangehen und ja, wie sollte das für mich als Trainer sein?
Also man muss natürlich sich dabei bewusst sein, dass das so ein Management-Framework, sagt es ja auch schon, das hat auch viel mit Organisation zu tun, auf welcher Ebene wir uns dann befinden. Ne? Also ich denke, die gesamte Methode hat ja auch immer eine langfristige Vision und langfristige Schritte, die man da verfolgen möchte. Ich glaube, wenn man auf den Trainer runtergeht oder die Trainerin runtergeht, dann wäre es sicher sinnvoll, das Ganze ein bisschen anzupassen. Ich hatte ja vorher schon erwähnt, dass in der Regel alle 3 Monate neue O's gesteckt werden mit neuen KRs. Und das wäre ja jetzt im Rahmen von so einer Mannschaft, die ich übernehme, viel zu lang. Mhm. Das ist ja die Saison schon vorbei. Ne? Also man müsste dann wahrscheinlich hergehen und sagen, okay, ich nehme mir die Idee von OKR, ich nehme mir die Idee einer großen Vision, die ich habe, mit meiner Mannschaft zusammen am besten. Mhm. Am besten definiere ich die mit meiner Mannschaft zusammen. Das ist auch das Menschliche, denke ich, an der Stelle. Und versuche dann eben innerhalb von kleineren Zyklen, zum Beispiel innerhalb von einem Monat, kleinere Zyklen zu setzen, in denen ich gewisse Zielzustände erreichen möchte mit der Mannschaft. Mhm. Wir wollen es schaffen, in der gesamten Saison, dass wir qualitativ mit dem Besten mithalten können, mhm, oder so. Mhm. Dass das unsere Vision ist. Mhm. Und dann von dieser Vision ausgehend eben monatlich sich kleine Veränderungszustände zu setzen. Mhm. Einer könnte, Beispiel, ich bin ja jetzt keine Trainerin, deswegen kann ich nur mutmaßen, aber ein Zielzustand könnte ja zum Beispiel sein, wir möchten gemeinsam unsere Passsicherheit, okay, auf einen neu oder auf ein tolles Niveau gebracht haben oder auf ein verbessertes Niveau, mhm, gebracht haben, um das jetzt mal ganz einfach zu formulieren. Mhm. Und dann muss ich mir darüber drunter eben überlegen, welche kleinen Outputs bringen mich dahin. Also wir haben zum Beispiel, wir schaffen in jedem Spielzug dass wir 2 Pässe sicher zuspielen.
Okay.
Wäre ein Key Result. Ein weiteres wäre, wir schaffen es im gesamten Spiel nur 2 Bälle an uns vorbeizuziehen oder wie auch immer. Also, dass man dann eben kleine Schritte überlegt, gemeinsam im Team, woran man welche Ergebnisse, welche Inputs quasi wir erreichen wollen, um dann eben zum Beispiel nach dem 1. Monat zu sagen, okay, wir haben wirklich es geschafft, dass unsere Passsicherheit, mhm, verbessert wurde.
Also mein Gedanke jetzt davor wäre, dass ich als Trainer eigentlich eine Analyse betreiben müsste, entweder aus der Vorsaison oder auch während der Saison, woran dann gearbeitet werden muss, also wo die KRs dann, wie die KRs gesetzt werden und das mit der Mannschaft, mit den Sportlerinnen und Sportlern besprechen, ansprechen in den Analysen. Mhm.
Ja, also klar, ich muss mir auf jeden Fall überlegen, wie sieht denn die Mannschaft jetzt aus und wo sind denn die Defizite mit Blick auf meine Vision, was muss ich denn alles so grob, mhm, machen. Mhm. Aber OKR ist ein agiles Framework auch. Das heißt also, durch diese kleinen Zyklen habe ich halt sehr schnell die Möglichkeit, mit den Ergebnissen, die ich erzielt habe oder auch mit den Veränderungen, die sich ergeben haben, einen neuen nächsten Schritt zu setzen. Ne? Also es geht ja nicht um Planwirtschaft, dass ich jetzt sage, okay, in dem Monat mache ich das und dann mache, mhm, ich das, sondern ich schaue immer wieder zurück, dann auch, okay, was haben wir denn tatsächlich gemacht, was haben wir denn erreicht und was wäre jetzt basierend auf den Ergebnissen der tatsächlich nächste wichtige Schritt, mhm, für den nächsten Monat.
Mhm. Okay, meine Frage wäre, das klingt wirklich komplex, ne, und kompliziert und im Alltag muss es ja jemand geben, der das leitet und überprüft, also auch initiiert. Mhm. Wer kann das in einer Mannschaft oder auch in einer Sportorganisation eigentlich tun?
Da sprichst du was ganz Wichtiges an, Björn. Das muss auf jeden Fall gut organisiert sein. Mhm. Erfordert an sich auch eine Arbeitsweise, die sehr gut dokumentiert. Mhm. Und in großen Organisationen gibt es hier eine Rolle, die heißt OKR-Champion. Und diese Rolle koordiniert eigentlich diesen gesamten Prozess. Okay. Ist Ansprechpartnerin für Fragen rund um den Prozess, ums Vorgehen, die Meetings, Anpassungsnotwendigkeiten hinsichtlich Struktur und so weiter und so fort. Mhm. Wenn man das jetzt mal runterbricht, in einer Sportorganisation, in einem Club, in einem Verein, wäre das wahrscheinlich ähnlich. Es geht einfach darum, dass man eine Person findet, das wäre auch in der Mannschaft möglich, die sich dafür den Hut aufzieht, ja, die sich dafür verantwortlich erklärt, zu sagen, okay, ja, ich pflege unser OKR-Set, so heißt es, weil in der Regel hat man, also es gibt jetzt keine Mindestanzahl an O's, die man pro Zyklus hat, aber in so 3-Monats-Zyklen hat man in der Regel 5 O's und darunter jeweils 4 KRs. Aber wie gesagt, das, aus meiner Sicht muss man das pragmatisch anpassen, so viel wie man eben schaffen kann und auch für einen wichtig und gut ist. Genau, dann geht es eben darum, dass man die O's und die KRs richtig formuliert. Und das ist aus meiner Sicht eine große Herausforderung, womit ich auch nach all den Zyklen, die wir jetzt hinter uns haben, immer noch meine Herausforderungen habe, wirklich gute, motivierende Zustandsveränderungen zu beschreiben, die auf die Vision einzahlen, die wirklich das nächste Wichtige auch aus strategischer Sicht heraus ansteuern, die verständlich sind für alle Beteiligten und dann eben darunter liegende KRs zu formulieren, die tatsächlich auch eine Metrik haben, die motivierend ist zu erreichen, ne, die nicht jenseits von allem Guten und Bösen liegt oder da halt steht, damit da eine Metrik steht, sondern eine sinnvolle Metrik zu finden, die mir eben wirklich dabei hilft, meinen Fortschritt sichtbar zu machen. Und da bräuchte es natürlich in der Mannschaft auch jemand, der sich eben, wie gesagt, darum kümmert, das Set zusammenzustellen, das mit der Mannschaft abzusprechen. Und es ist halt ein sehr partizipativer Ansatz, ne? Also ich brauche tatsächlich die Bereitschaft im Team, im Kader oder auch bei Individualpersonen, sich mit diesem Mindset zusammenzusetzen und auch kritisch, konstruktiv kritisch eben die jeweiligen Fortschritte auch zu analysieren, festzustellen, sind wir auf dem richtigen Weg, was müssen wir ändern. Ja, es ist ein partizipativer Ansatz, bei dem ich einfach den Willen und die Lust aller braucht, da mitzuwirken.
Das finde ich besonders spannend, aber auch besonders toll für Mannschaften oder auch für einen Sport, weil es dann die auch Hierarchien angleicht. Ne? Weil ich entwickle das ja mit oder wende es ja mit der Mannschaft, mit den Sportlern an und nicht über sie, wenn ich das richtig verstehe, mit dem Partizipativen. Ich kann als Trainer eine Idee haben und sagen, das möchte ich, aber ich muss ja die Ziele und auch die Vision mit der Mannschaft, mit den Sportlern entwickeln.
Definitiv, aus meiner Sicht ist das so. Bei uns oder im Unternehmenskontext ist es so, dass das Company Set, also quasi das, was für die gesamte Firma gilt, von der Geschäftsleitung erstellt wird, aber auch die einzelnen Teams ihre Themen in dieses Company Set mit einbringen können. Also es ist sowohl top-down als auch bottom-up. Und genauso würde ich das jetzt auch auf die Mannschaft runterbrechen. Der Trainer oder die Trainerin, die haben sicher natürlich aufgrund ihrer Position einen anderen Blick, einen anderen strategischen Blick auf die Entwicklung von der Mannschaft, sonst bräuchte es ja nicht. Gleichzeitig denke ich, und das ist halt ein Führungsansatz oder ein Führungsverständnis, dass in den Leuten selber, die ja ganz viel ausmachen, in so einem Spiel oder in einem Turnier, dass da ganz viel Kraft und Gedanken und Ideen stecken. Und wenn man die eben auch äußern darf, einbringen darf, dann ist in der Regel auch die Motivation und die Freude größer, sich einzubringen. Und das sehe ich im Unternehmenskontext so, aber würde ich jetzt auch mal für den Sport behaupten.
Glaubst du, das ist für eine Amateurmannschaft oder für einen Verein im Breitensportsektor machbar?
Jein. Also ich hoffe, ich lehne mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster, aber ja, es ist total komplex und es bringt einen immer wieder dazu, die Dinge zu hinterfragen. Und es braucht einfach engagierte und eigenverantwortlich arbeitende und denkende Personen für diesen Ansatz. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Grundidee für Vereine, für Mannschaften hilfreich sein kann. Einfach in so kleinen Schritten, also quasi nicht immer gegen dieses große Angstszenario des Abstiegs zum Beispiel zu kämpfen. Das ist ja was total Negatives. Sondern für einen Platz im Mittelfeld zum Beispiel zu kämpfen. Mhm. Ist ja eine ganz andere Motivation, als sich eben, als immer mit der Angst zu kämpfen. Mhm. Und vielmehr eben auf eine Freude hinzuarbeiten. Mhm. Und von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass eben diese Grundidee des Aufbaus, dieses kleinzyklischen Erarbeiten von Veränderungen, von Zustandsveränderungen und diese dann auch eben sichtbar zu machen, zu teilen mit der Mannschaft, dass das schon ein Ansatz ist, der weiterhelfen kann. Ja. Mhm. In größeren Vereinen, professionell organisierten Vereinen, kann ich mir auch vorstellen, dass das für gewisse strategische Themen ein sehr hilfreiches Framework sein kann, ja.
Ich nehme so einiges aus diesem Gespräch mit. Zum einen der Begriff Fixstern oder Nordstern, also die große Vision, was ich als Trainer mit der Mannschaft oder mit dem Club über ein paar Jahre hinweg erreichen möchte. Und dann die Objectives, also die Ziele auf den Weg dorthin, die alle paar Wochen neu aufgestellt werden. Immer den Fixstern vor Augen. Und dann das Runterbrechen, was muss ich also tun, um diese Objectives zu erreichen. Was ich auch schön fand, ist das Partizipative, dass ich auch in meinem Breitensportverein mit meiner ambitionierten Mannschaft es schaffen kann, so eine Methodik anzuwenden. Aber ich muss die Mannschaft einbinden, Aufgaben delegieren und jemandem auch für OKR den Hut aufsetzen. Meine Idee ist, dass wir das OKR visualisieren, auch für Mannschaften. Und schau also mal in den nächsten Tagen bei unseren Social-Media-Accounts vorbei, also bei Twitter, Facebook und Instagram. Nun möchte ich aber einen Blick in die Praxis wagen. Und da geht es in eine relativ junge Sportart, in einem traditionellen Sportverband, nämlich ins 3x3 Basketball. Das kommt aus dem Streetball. Es spielen 3 gegen 3 Spieler auf einen Korb. Es gibt keinen direkten Trainereinfluss während des Spiels. Und es gibt einen Auswechselspieler. Ein sehr dynamisches Spiel, sehr schnell, viele Punkte. Macht großen Spaß, sich das mal anzugucken. Und Matthias Weber, der Bundestrainer, mit dem ich gleich im Gespräch bin, hat die Strukturen mit aufgebaut in den Leistungssport und Ziele entwickelt. Aber dafür und dazu erzählt er jetzt etwas mehr im Gespräch. Bei mir ist Matthias Weber. Matthias, magst du dich den Zuhörenden mal kurz vorstellen?
Ja, klar. Genau, ich bin Matthias Weber. Ich bin beim Deutschen Basketballbund der Disziplinchef für die Basketballdisziplin 3x3. Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder.
Okay, und wir hören, du bist im Office und hinter dir klingelt das Telefon. Sehr beschäftigt, viel zu tun. Matthias, sag mal, 3x3 ist eine relativ neue Sportart und auch eine relativ neue olympische Sportart. Habt ihr eine Vision oder hast du eine Vision entwickelt, wo du oder auch der DBB mit 3x3 hin will?
Ja, also wir wollen zu den Olympischen Spielen. Ich glaube, das Schöne am 3x3 ist, dass es so etwas ist, was eine große Klammer um eine Basketballdisziplin machen kann. Das heißt, man kann es sozusagen wirklich low-key auf der Straße spielen. Und da kommt es ja auch ein bisschen her, bis zu der Tatsache, dass wir halt eine olympische Sportart sind. Und wenn du mich jetzt fragst, in meiner Position ist die Vision, die wir haben, ist, dass wir unbedingt zu den Olympischen Spielen wollen und dort auch Medaillen gewinnen wollen. Das ist die Vision, die wir haben.
Okay, also 2024 Paris. Klare Vision mit Option auf Medaille.
Ja gut, also wenn wir das jetzt so konkret sehen, dann muss man sagen, also 2024, also da sind wir mit sowohl mit den Frauen als auch den Männern gerade im Race. Das ist so. Mhm. Allerdings muss man da realistischerweise sagen, dass unsere Frauen dort für 2024 eine wirklich gute Chance haben, daran teilzunehmen. Bei den Männern verfolgen wir strukturell bedingt tatsächlich ein deutlich mittelfristigeren Aufbau. Also bei den Männern werden wir alle Chancen wahren wollen, irgendwie 2024 teilnehmen zu können. Und das ist theoretisch möglich. Und wir werden alles dafür tun. Da können wir gleich drüber sprechen, wie wir das so machen wollen. Aber da sind wir sicherlich in einem langfristigeren Bereich unterwegs. Wir versuchen bei den Männern eine Trainingsgruppe zu formen, beziehungsweise versuchen das nicht. Wir machen das schon. Wir haben das schon gemacht, die wir wirklich von unten heraus aufbauen. Also wir haben vor 2 Jahren angefangen mit 16-Jährigen, aus bestimmten Gründen, nach bestimmten Prinzipien, und die wollen wir für 2028 LA und dann hoffentlich auch für die Olympischen Spiele 2032, in der Annahme, dass 3x3 dann noch im Programm ist, also für 28 LA ist das fix, aufzubauen. Das heißt, wir wollen bei den Männern wirklich einen langfristigen Leistungsaufbau mit einer spezialisierten Gruppe machen. So, jetzt rede ich ein bisschen zu lang. Ich weiß, das musst du verzeihen. Ich neige dazu, das so ein bisschen zu machen. Bei den Frauen ist es so, dass wir ganz konkret 2024 noch stärker im Fokus haben, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir Stand jetzt sozusagen, dadurch, dass wir im Weltranglistenvergleich, also in der Weltrangliste der Verbände gerade Platz 2 innehaben, im Moment, Stand heute, werden wir qualifiziert, und zwar direkt qualifiziert für die Olympischen Spiele in Paris.
Okay. Als ihr angefangen habt und du eine Bestandsaufnahme vorgenommen habt, wo seid ihr, ne? Wahrscheinlich mit eurem Sportdirektor und den DBB-Verantwortlichen. Wie habt ihr diese Vision eigentlich entwickelt? Weil in der heutigen Episode soll es um Zielsetzungen mit der Methodik OKR, also Objectives and Key Results, gehen. Und ich will so gucken, ob du oder ihr auch Aspekte dieser Methodik angewendet habt. Mhm. Darum so meine erste Frage. Ja, wie habt ihr diese Vision entwickelt?
Zunächst ist es einfach so, dass wir einen gehörigen Anteil unseres Budgets vom Innenministerium bekommen, also vom BMI. Ja. Und da ist die Zielvorstellung ist da klar definiert. Ja, die Zielvorstellung, nach der wir sozusagen beurteilt werden und nach der es auch einen Verteilschlüssel gibt für sozusagen bestimmte, im Ende sind es ja Steuergelder, heißt Medaillenchance. Das heißt, diesem Ziel von einem wichtigen Geldgeber der Konstruktion sozusagen ordnen wir uns unter und teilen wir auch. Das muss man, glaube ich, klipp und klar sagen, dass das auch einfach da auch ein Stück weit, auch jetzt ganz konkret bei uns so, ich habe 2019 diesen Job angefangen und dann hieß es, bumm, ihr seid olympisch, 2018 wurde es entschieden. So, dadurch seid ihr theoretisch in dieser und dieser Förderung, aber jetzt zeigt mal, dass ihr da auch irgendwie, wie sind denn eure Chancen? Und das hat sicherlich auch ein Stück weit dazu geführt, dass wir jetzt nicht gesagt haben, lass uns mal 5 Jahre versuchen, das irgendwie aufzubauen und dann auszuloten, wo wir hinwollen, sondern wir haben ziemlich klar gesagt gekriegt, okay, Geld gibt's für dieses Ziel. Und es war dann auch mit den handelnden Personen, also sprich mit mir, mit dem Staff von Leuten, die ich dann zusammengefunden habe, und auch einfach mit den Spielerinnen, mit denen ich gesprochen habe, da war eine ziemliche Kongruenz bezüglich dieses Ziels. Und da ist es auch ein Stück weit rausgekommen.
Was habt ihr dann gemacht oder was hast du dann gemacht?
Ja, wir haben
wie seid ihr dann vorgegangen? Habt ihr dann Jahrespläne, einen 5-Jahresplan, das hast du ja gerade so gesagt, aufgestellt oder? Ja,
ich würde das gerne splitten in weiblich und männlich, wenn das okay ist für dich, weil ich glaube, dass das bei uns einfach wirklich so ist. Also wir haben zunächst einmal geguckt, was passiert auf der Welt, wer ist erfolgreich, warum sind die erfolgreich und wie sind die Zugänge? Und dann, ich versuche es kurz zu halten, weil es soll ja wirklich um die Management-Tools gehen und so, aber man muss wissen, ja, es gibt für unterschiedliche Turniere, auf denen man teilnehmen kann, für die gibt es unterschiedliche Punkte, so, und die werden addiert und dann gibt es die besten 9 Wertungen, die eine individuelle Spielerin, ein individueller Spieler sozusagen einspielt in den letzten 12 Monaten. Die sind das individuelle Ranking, nenne ich das jetzt mal, und dann werden davon die besten 25 addiert und die bilden das Federation Ranking und das hat eine enorme Wichtigkeit, was die Zugänge zu internationalen Wettbewerben wie Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen oder olympischen Qualifikationsturnieren angeht. So, und dann haben wir 2019 es geschafft, das zu analysieren und strategisch gut zu sein. Und jetzt mal weg von dem rein sportlichen, haben wir uns auch sozusagen mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung standen, haben wir die klug eingesetzt und haben es geschafft, uns für das Olympia-Qualifikationsturnier zu qualifizieren über die Weltrangliste. So, was man dann machen muss, ist, also jetzt nochmal, ich rede jetzt nicht von der sportlichen Entwicklung, sondern von den Zugangsgeschichten, das vielleicht anhand der Frauen, dass wir beständig gucken müssen, was machen andere Nationen, was machen wir, wo können wir was optimieren. Und es ist so, ob man das will oder nicht, dass sozusagen Ressourcen, nenne ich es, sozusagen eine große Rolle spielen in den Zugängen zu Turnieren, die viele Punkte generieren. Es ist halt so, dass dass beim 3x3 wirklich alles im Netz verfügbar ist. Also jedes Turnier, was jeder Spieler auf der Welt gespielt hat, das ist alles transparent. Und montags, und zwar jeden Montag, Mittag, sitzt man davor und guckt, was ist gerade auf den Philippinen passiert, was macht Aserbaidschan im U18 weiblichen Bereich und so weiter und so fort. Und das kann man halt nachvollziehen und dann erkennt man die Strategien der unterschiedlichen Player, Verbände, privaten Leute und dann agiert man damit. Das heißt, im konkreten Fall jetzt für 2023, es gibt einen Stichtag, und das ist der 1. November 2023, wo die besten, ich mache es jetzt mal einfach, die besten drei sozusagen pro Geschlecht direkt für Olympia qualifiziert sind und das Race ist eröffnet. So, und man weiß natürlich immer nicht ganz genau, was machen die anderen Länder, so wie machen sie das, aber am Ende mit ein bisschen Erfahrung sieht man das schon und da geht es immer darum, dass man sehr kurzfristig sozusagen die Ergebnisse, die eingespielt wurden, analysiert, Rückschlüsse macht und die Strategie permanent anpasst. Das ist jetzt auf der rein organisatorischen, strukturellen Ebene. Wenn ich jetzt kurz zu den Männern gehe, bei den Männern ist es bei uns anders. Wir haben uns angeguckt, wie die Sportart gespielt wird, welche Spieler sozusagen wirklich erfolgreich in der Welt 3x3 bisher spielen und haben daraus Rückschlüsse gezogen und haben gesagt, okay, aufgrund der gesellschaftlichen Struktur, so wie irgendwie auch der 5 gegen 5 Basketball bei uns ist, macht es einfach für uns, ergibt es sehr viel Sinn, sozusagen mit einer spezialisierten Gruppe, einer zentralisierten Gruppe früh anzufangen und einen wirklich langfristigen Leistungsaufbau zu machen. So. Und wenn du jetzt fragst, wenn wir jetzt über Objectives reden, dann sagen wir wollen Spieler entwickeln, die 2028 mitmischen können. Und zwar auf absolutem Top-Level. So. Und dann sind sozusagen, da ist es dann für uns ein relevanter Faktor zu sagen, die Körperlichkeit muss stimmen. Sprich, alleine in der Talentbestimmung sozusagen müssen bestimmte Attribute sozusagen auch nicht vernachlässigt werden. Ist ja bei Spielsportart immer die ganz große Frage sozusagen. Irgendwie geht's darum, irgendwie den Sport gut spielen zu können. Natürlich geht's darum. So, es geht aber bei uns oder wir haben gesagt, okay, wir picken ja nicht per se von oben. So, wir können ja nicht sozusagen Basketball wird ja auch im 5 gegen 5 gespielt und die Sportart ist eine andere, die Disziplin. Aber am Ende ist es auch Basketball und man sucht auch schon ein bisschen ähnliche Typen in etwas anderen Ausprägungen, hat dann was mit dem Training zu tun. Aber es ist nicht komplett was anderes. So, und dann mussten wir halt sagen, okay, wir fangen ganz von unten an und bauen das auf. Und das heißt für uns im männlichen Bereich, dass wir einen hohen Schwerpunkt darauf gesetzt haben, unsere jungen, wirklich jungen Athleten, die jetzt roundabout 18 Jahre alt sind, körperlich so auszubilden, dass sie A, so verletzungsfrei durch die avisierte Zeit kommen, was einfach ein echter Faktor ist, und B, eine körperliche Voraussetzung haben, die sie, so wie wir analysieren, das Spiel in Zukunft sein wird und wie wir es spielen wollen, halt auch die Chance dazu geben. Wenn du jetzt fragst, wo sozusagen, wie definieren wir das, wie nehmen wir die Spieler damit rein? Ja, ganz massiv. Also die Spieler kennen diesen Plan und sie wissen um alles, was sozusagen in solch einer Langfristigkeit noch da irgendwie reinspringen kann. Also das, da muss man, glaube ich, auch super ehrlich mit ihnen sein. So. Und jetzt kann ich berichten, ich bin gerade gestern Abend aus Amsterdam gekommen, wo wir mit unseren 18-Jährigen in einer Männer-Pro-League gespielt haben. So, und ich kann sagen, dass ich glaube, dass wir die richtigen Spieler gepickt haben, dass die Spieler eine körperliche Entwicklung schon genommen haben und nehmen können, die richtig ist. Und jetzt geht's aber, glaube ich, darum, sozusagen mit den Relationen umgehen zu können. Also kann man gewinnen als junger Spieler in einer sehr, sehr physischen, also 3x3 wird deutlich physischer interpretiert als 5 gegen 5 Sportart gegen Männer sozusagen. Ja, manchmal aber noch nicht. Wie geht man damit um? Wie steuert man das emotional mit den Spielern? Das sind die Fragen.
Ich verstehe schon, dass es schon ein massiver Unterschied zwischen Frauen und Männern bei euch ist und die Männer. Das finde ich jetzt ein bisschen spannender, weil das ja das Langfristige ist. Ne? Mit den Frauen wirklich sehr, sehr kurzfristig für nächstes Jahr. Ne? Wir sprechen ja 2023 miteinander. Und bei den Männern wirklich von eigentlich aus dem Junioren- oder Jugendbereich entwickelt. Hast du auch Schritte? Also nicht nur, wir wollen dorthin und wir haben sie von dort entwickelt, sondern hast du irgendwie alle 3 Monate irgendeinen Zyklus, wo du mit dem Staff das überprüft und guckt, wo steht ihr, bindet die Spieler ein?
Ja, genau. Also es gibt da auf mehreren Ebenen gibt es natürlich solche Schritte, weil ich glaube, dass sozusagen die die Überprüfung ein wesentlicher Faktor ist, weil wir glauben, dass das alles sehr prozessorientiert ist und dass es nur eine Seite der Medaille ist, ein Ziel zu haben, was dann irgendwie in 5 Jahren irgendwie erreicht werden soll, sondern ich glaube, es geht unbedingt um eine Feedback-Kultur, also sozusagen eine Abfrage. Das muss man aber auch unterschiedlich sehen. Also was jetzt, wo wir eben darüber gesprochen haben, die körperliche, athletische Ausbildung angeht, da arbeiten wir natürlich mit ganz, ganz engmaschigem Monitoring. Wir haben das große Glück, dass wir am Olympiastützpunkt einen Bundesstützpunkt einrichten durften, dass wir extrem gut betreut werden, dass wir am Improve-Projekt teilnehmen können. Das ist ein wissenschaftliches Projekt, was uns massiv unterstützt. Ja, und es ist also so, dass wir kein einziges Training, also ich rede jetzt von 2023, dafür kann ich sagen, kein einziges Training, was wir machen am Bundesstützpunkt, ist ohne zum Beispiel Herzfrequenzmessung. Also wir trainieren das immer. Das heißt, wir sammeln alle die Daten und lassen das sozusagen auf der körperlichen Ebene halt auch gegenchecken von Leuten, denen ich da vertraue, sozusagen, oder wo ich mir Expertise erhoffe. Das machen wir auf der Ebene. So, wenn du jetzt über die sportliche Bewertung angehst, dann haben wir auch da eine Timeline gesetzt, nämlich, dass wir klar sagen, wir stellen uns dem sportlichen Erfolg-Misserfolgswettbewerb immer im gleichaltrigen Bereich, sozusagen, überbewerten das aber nicht und spielen verdammt nochmal auch, solange es körperlich halt irgendwie oder ab dem Moment, wo es körperlich für uns sozusagen richtig erscheint, immer auch gegen Ältere. So, ja. Und das ist, ich glaube schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch Erfolgserlebnisse zu generieren. Und ich glaube, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, zu gucken, wo steht man und dass man auch sozusagen da eine gewisse Objektivität reinkriegt und nicht immer nur sagen kann, naja, wir haben einen langfristigen Plan, wir bauen die langfristig auf und das macht jetzt auch alles nichts sozusagen. Also, weil es macht natürlich was, wenn man zu viel verliert. Ja. Und es macht natürlich auch was sozusagen, wenn man nicht weiß, wo man eigentlich steht. Und dafür ist es halt so, dass wir jedes Jahr, und da bin ich auch sehr froh drüber, die Ressourcen zur Verfügung gestellt kriegen, an allen internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Und das haben wir bisher geschafft, weil wir, glaube ich, insgesamt gut aufgestellt sind und das auch klug machen. Das heißt, wir spielen die gleichaltrigen Wettbewerbe. Das war HIs im letzten Jahr. Wir haben im letzten Jahr eine U18-Weltmeisterschaft gespielt mit Spielern, wo drei der richtige, also der finale Jahrgang waren und ein Spieler ein Jahr jünger. Mhm. Und das da haben wir im Viertelfinale gegen Frankreich verloren. Mhm.
Was sich auch lohnt, mal anzugucken auf YouTube. Das ist wirklich ein spannendes Spiel.
Das kann man auf YouTube angucken.
Genau.
Ja, genau. So, und am Ende, ist das okay. Weil wenn die dann nachher gewinnen, dann kann man das Spiel auch verlieren. So, ja. Und wir haben danach mit der gleichen Trainingsgruppe, mit den ein Jahr jüngeren, mit dem einen Spieler, der da auch bei der U18-WM mitgemacht, die U17-Europameisterschaft gewonnen. Mhm. Also da kann man, glaube ich, sehr objektiv sagen, wir sind da extrem auf Track, sozusagen. Mhm. Das stimmt schon, in welche Richtung wir gehen. Und wir nehmen halt alle Wettbewerbe mit, also sprich auch U21 Nations League, U23 Nations League. Und das sind Sachen, bei denen wir natürlich dann einfach gucken, wo stehen wir denn eigentlich, wenn wir sagen, das ist sozusagen das richtige Alter? Nur irgendwann, also bei aller Klarheit für Entwicklung, also in jeglicher Form Entwicklung, körperlich, mental, Erfahrungsschätze, die im 3x3 eine ganz große Rolle auch spieltaktische Erfahrungsschätze angeht. Man muss auch fordern. Also man muss auch sagen, da will man hin und da muss man, glaube ich, sich auch mit auseinandersetzen. So. Und deshalb gehen wir diesen Weg.
Fordern die Sportlerinnen und Sportler sich auch selbst und sind sie involviert in diese die Entwicklung der Timeline, was wie wann erreicht werden soll bei Ihnen persönlich und auch für die Mannschaft, weil das ist ja auch das Spannende.
Ja, sind sie. Sie sind gut, also auch da wieder, es ist immer relativ einfach, bei den Hard Facts Elementen, ich sage jetzt mal Leichtathletik, natürlich wissen die kennen ihre Trainingspläne, die tragen ihre Trainingspläne selber ein, also sozusagen die wissen, in welchem Bereich sie wann, wo, wie, ich sage jetzt mal ganz schlicht, ja, also welche Kilogrammzahl irgendwo in welcher Bewegungsform auch immer irgendwie bewegen sollen. Sozusagen, die erkennen die Steigerungsraten, die wissen, wo sie hin sollen. Natürlich werden sie mitgenommen. Ich glaube, dass es auch motivatorisch nicht anders geht. Ja. Schwieriger ist das natürlich in so etwas anderen Elementen sozusagen. Also ich glaube, das, wo man mehr Fingerspitzengefühl braucht, ist sozusagen in der Bewertung dessen, wo sie stehen, wo sie hin können und was wir gerade mit ihnen machen, eben wenn man mit ihnen sozusagen in einer Männerkonkurrenz spielt. Und da brauchen sie natürlich, also wenn wir über Spieler reden, jetzt in diesem Fall, die jetzt gerade 17 oder 18 sind, dann brauchen sie auch, das ist individuell unterschiedlich, da natürlich auch, naja, ein Stück weit auch sozusagen Anleitung oder jemand, der diesen Bewertungsprozess sozusagen mit ihnen durchführt, sozusagen. Ich glaube, da kann man sie nicht alleine lassen.
Ja, klar.
Aber auf deine Frage, ob wir sie mitnehmen, sie kriegen alles gespiegelt. Mhm. So, und sie sind auch übrigens der Souverän. Und also ich meine, es hört sich jetzt so an, als denken wir uns alles irgendwie einen wahnsinnig tollen langfristigen Plan. Also wenn die Spieler keinen Bock mehr haben, weil sie sagen, sie möchten Pilot werden oder irgendwie mit ihrer Freundin irgendwie nach Neuseeland, dann ist das so. Und dann ist es auch ihr gutes Recht. Und also ich glaube, auch damit muss man irgendwie umgehen.
Ganz wichtige Haltung. Absolute Zustimmung.
Ja, es führt auch gar keinen Weg daran vorbei. Also wer sind wir auch? Also so, das ist ein Angebot, was wir schaffen und wir erarbeiten das zusammen. So.
Matthias, wenn du deine Methodik überträgst und sagst, andere Trainer, Sporttrainer für Vereinsmannschaften, was können sie aus dieser Entwicklung, diesen Auftrag, den du hast, für sich übertragen? Hast du da eine Idee?
Der Tresor.
Ich tue mich da schwer mit, sozusagen erstmal sozusagen zu sagen, irgendwie hier lernt von mir. Aber ich glaube schon, dass man, ich glaube, dass wenn wir das so sagen, ich glaube, man braucht eine langfristige Idee und die muss man auch ziemlich stur durchziehen. Da darf man dann auch nicht dran wanken, nur weil man mal dreimal verliert oder von mir aus auch 13 Mal. So, und gleichzeitig, glaube ich, braucht man eine gewisse Flexibilität, Sachen prozessorientiert zu sehen und man muss sich auch so Feedbackrunden einbauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also das wäre, wie gesagt, ich will nicht so 9-mal klug daherkommen, aber das wäre das, was ich sozusagen sagen würde. Sich an der großen Zielidee davon einfach nicht abbringen lassen, aber um die zu erreichen, zu verstehen, dass das alles nur ein Prozess ist und dass Prozesse auch davon leben, dass man das, was dann da so auch unvorhergesehen oder nicht geplant reinkommt, dass man das halt irgendwie mitverarbeitet. Das würde ich so sagen.
Alles klar. Matthias, vielen Dank und auf jeden Fall viel Erfolg mit den Frauen jetzt kurzfristig und mit den jungen Männern noch langfristig. Ich gucke es mir auf jeden Fall an. Ich finde es super spannend. Auch 3x3. Jeder sollte mal dort reingucken. Eine super spannende Sportart.
Ja, ich bedanke mich, dass ich bei dir im Podcast sein durfte und freue mich und höre mir den auch gerne dann und die anderen Themen an. Ich glaube, das ist eine gute Sache, so dass wir miteinander so reden, Trainer untereinander und voneinander lernen können. Und ich lerne gerne von anderen Leuten.
Trotz des Top-Down-Prinzips, nämlich dass der Verband, ein Verein, die Politik Ziele definiert und sagt, das und das, das wollen wir, dass ihr das erreicht, wie Medaillen gewinnt oder Turniere gewinnt, geht es aber um die Sportler und ohne die geht es nicht. Das nehme ich aus diesem Gespräch auf jeden Fall mit. Ich nehme aber auch das Prinzip der Feedback-Schleifen mit. Also immer wieder Feedback einholen, Feedback geben. Und mir gefällt auch der Begriff der Sturheit. Wenn ich als Trainer eine Vision habe, dann sollte ich auch daran festhalten und sie nicht sofort umstoßen. Was nimmst du denn aus der heutigen Folge mit? Ist OKR etwas für dich? Würdest du das anwenden für deine Mannschaft, für deinen Club? Schreib mir doch zum Beispiel eine E-Mail unter pausenansprache@posteo.de oder natürlich über unsere gängigen Social-Media-Kanäle. Und jetzt ein Ausblick in die nächste Folge. Es ist ein absoluter Cut. Es hat nichts mit Zielsetzung zu tun, sondern vielmehr mit unserem menschlichen Miteinander und auch mit Ängsten und Möglichkeiten, unsere Schutzbefohlenen, unsere Sportlerinnen und Sportler zu verletzen. Es geht um das Thema über Körper sprechen. Ich würde mich auch dort freuen, wenn du wieder bei der Pausenansprache einschalten würdest, sie runterladen würdest, genau, und erzähl anderen von der Pausenansprache. Die Pausenansprache ist ein Projekt des Niedersächsischen Rugbyverbandes zusammen mit dem Landessportbund Niedersachsen. Die Pausenansprache wird gefördert durch den DOSB mit seinem Projekt Trainer in Sport Deutschland. Tschüss und bis bald.